Lounge. Der Podcast für Religion und Zeitfragen. RevLab.
Wenn ich meine muslimischen Freunde frage nach der Spiritualität, dann sagen sie mir, das ist vor allem eine christliche Sache. Wenn ich säkulare Bekannte frage, sagen die, ja, das ist was Esoterisches oder mit Osten verbunden oder Schamanistisches. Und wenn ich in der reformierten Kirche mich umhöre, sagen sie, das ist vor allem was Katholisches. Und ich glaube, da bin ich heute dann bei dem richtigen Experten, nämlich Professor Simon Benkeller. Der Professor ist an der Universität Zürich mit einem Spiritualitätsschwerpunkt und Katholik ist. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, sehr gerne.
Sie haben mich eingeladen in Ihr Büro und ich habe mich gleich umgesehen. Räucherstäbchen oder Herz-Jesu-Darstellungen kann ich nicht sehen, aber eine Duftkerze, glaube ich, gibt es hier. Und Sie haben sehr feine Zeichnungen, die sich spirituell deuten lassen. Ich möchte Sie fragen, wie definieren Sie Spiritualität und wie leben Sie sie?
Wie ich sie definiere, kommt sehr darauf an, in welchem Kontext ich mich gerade befinde. Also es macht einen Unterschied, ob ich unter Theologinnen und Theologen, christliche Theologinnen und Theologen spreche oder unter Medizinern mich aufhalte. Als christlicher Theologe verstehe ich Spiritualität zunächst mal pneumatologisch, also ganz biblisch im Sinne von Römer 8, geistbestimmtes Leben, ein Leben, das vom Heiligen Geist sich bestimmen lässt. Das würde ich sagen, ist so eine Kurzform, die christliche Spiritualität zu bestimmen. Für mich selber sind da unterschiedliche Elemente wichtig, also unterschiedliche Formen des Betens, wobei ich selber so das kontemplative Gebet in besonderer Weise praktiziere. Für mich selber ist aber auch ein Rückbezug zur Bibel wichtig.
So. Was wäre das kontemplative Gebet?
Kontemplatives Gebet heißt ein Beten, das mit wenig Worten auskommt, das stark verinnerlicht ist. Ich selber praktiziere es so in der ostkirchlichen Tradition, wo so die Formel Jesus Christus, erbarme dich meiner, heißt.
Jesusgebet?
Ja, ist das Jesusgebet, genau.
Das ist ein Wiederholen des Namens Jesus.
Ja, genau. Ein verinnerlichtes Beten, das den Namen Jesus sozusagen im Zentrum hat und ihn verinnerlicht. So mit der Vorstellung über den Namen kommt man in Kontakt mit der Wirklichkeit von diesem auferstandenen Christus.
Mir fällt gleich auf, dass Sie sehr aufrecht sitzen, also es ist auch eine sehr bewusste Haltung. Das spielt schon auch eine Rolle, nicht wahr? Die Haltung, die Körperhaltung.
Ja, für mich selber ist das ein wichtiges Element, die aufrechte Körperhaltung so als Übungselement, das mich wach hält, wobei es so ist, dass ich diese Form des Betens in jeder Haltung praktizieren kann und auch tue. Ich meine, es ist eine Hilfe, ist in einer aufrechten Haltung Sitzhaltung zu tun, aber man kann auch gehen dazu oder liegen. Also die Haltung selber ist nicht das Entscheidende, sondern der innere Vollzug.
Jetzt verraten Sie mir, wie Sie zu diesem Schwerpunkt gekommen sind.
Sie meinen zu dieser Form des Betens?
Dazu, sich so intensiv für Spiritualität zu interessieren.
Ja, das ist ein langer Weg gewesen, also dass ich mich einfach so als junger Mensch auf einen bewussten christlichen Weg begeben habe. So mit etwa 14, 15 Jahren habe ich eben diese Form des Betens auch entdeckt. Und es war ein wichtiger Aufbruch, eine Suchbewegung. Und ich habe dann Theologie studiert mit dem Wunsch, also das auch reflexiv noch zu vertiefen. Und eben weil ich irgendwie so interessiert war an spiritueller Praxis, ist das dann schnell mal auch ein Schwerpunkt innerhalb meines theologischen Forschens geworden. Oder als ich dann halt begonnen habe, auch akademisch mich theologisch weiterzubilden, wurde das dann irgendwie aus diesem persönlichen Interesse heraus ein Schwerpunkt.
Schon in der Familie mitbekommen? Oder gab es später ein einprägsames Erlebnis?
Ich würde sagen, ich bin so gut katholisch aufgewachsen. Also meine Eltern waren moderat religiös. Es war wichtig in meiner Familie, aber es war da nicht eine besonders aufgehitzte Form von religiöser Praxis. Also in dem Sinn sind Grundlagen gelegt worden, aber es war dann vor allem schon mein persönliches Suchen, was mich eben mit diesen Formen des Betens, Meditierens in Kontakt gebracht hat, und dann hat das eine das andere ergeben. Ich habe eine Zeit lang in einem orthodoxen Kloster in Israel auch mitgelebt. Also es waren so verschiedene Wegetappen, die wichtig wurden. Auch die Begegnung mit Josa Bösch, einem reformierten Theologen, der Goldschmied war und das in künstlerischer Weise zusammengebracht hat. Ja, so habe ich da viele Impulse bekommen.
Sie haben jetzt eingangs eine Definition gebracht von Spiritualität, dann haben wir das Terrain ein bisschen abgesteckt. Was ich gerne noch machen würde, ist so wie eine spirituelle Wurzelbehandlung, dass wir mal schauen, wo kommt das her? Also Herr Professor Benkeller, wo kommt denn dieser Begriff her? Wann taucht er auf?
Es ist klar ein lateinischer Begriff. Also sprachgeschichtlich lässt es sich sehr klar aufzeigen, wie sich dieser Begriff entwickelt hat. Er kommt primär aus der neutestamentlichen Tradition, also aus dem Corpus Paulinum, aus den paulinischen Briefen. Römer 8 war da sehr wichtig. Also Paulus hat ja christliches Leben als pneumatisch beschrieben, pneumatikos im Griechischen, und dieser Begriff ist dann latinisiert worden, spiritualis, das spiritalis hieß es am Anfang, ist der, das lateinische Pendant gewesen. Das Substantiv spiritualitas taucht zum ersten Mal nach den Texten, die vorhanden sind, im 5. Jahrhundert auf, wahrscheinlich in einem Brief, der wahrscheinlich der christliche Theologe Pelagius geschrieben hat. Also hat sich sozusagen im Feld der christlichen Theologie entwickelt, war dann lange so ein nicht sehr häufig benutzter Begriff, der einfach so christlich-spirituelle Praxis, also oder christlich-religiöse Praxis insgesamt beschrieben hat. Also das ist so der Ursprung dieses Wortes, und das hat sich dann im Mittelalter weiterentwickelt und in der Neuzeit nochmal in der Übersetzung vom Lateinischen in die Volkssprache nochmal weiterentwickelt. Das lassen sich also sehr so klare Entwicklungsstufen nachzeichnen, sprachbegriffsgeschichtlich. Und interessant ist eigentlich, dass alle diese Entwicklungsstufen heute irgendwie präsent sind in der Vielfalt, wie dieses Wort gebraucht wird. Also die Definition, meine persönliche theologische Definition, die ich am Anfang gebracht habe, also Spiritualität, das geistbestimmtes Leben, ist, würde ich sagen, paulinische Ursprungsfassung oder das Verständnis dieses Wortes, aber es tauchen spätere Begriffsverwendungen auch heute noch auf. Zum Beispiel die enge Verknüpfung mit Spiritualität und Mystik ist etwas, was sich so im französischen Raum im 17. Jahrhundert ergeben hat. Es gibt irgendwie im 18., 19. Jahrhundert eine starke Verknüpfung von Spirituality mit einem intensiv gelebten christlichen Leben, eher so im freikirchlichen Bereich. Auch das finden wir wieder. Ja, so haben wir eigentlich heute das ganze Panorama dessen, was es in der Geschichte auch schon mal gegeben hat. Also der Begriff wurde innerhalb seiner langen Geschichte keineswegs einheitlich gebraucht, auch innerhalb der christlichen Tradition nicht.
Ich glaube, Sie hatten vorhin gesagt, er ist so ein Brückenbegriff oder so ein Gefäß, wie Sie jetzt erklärt haben, wo vieles hineingeflossen ist. Generell würde Sie sagen, das ist Spiritualität, so komplex, wie wir das heute verstehen. Ist das etwas Uraltes oder ist es eigentlich etwas Modernes?
Es gibt sicher moderne Art und Weise, diese Praxis oder diese Praxen zu verstehen. geistbestimmtes Leben im christlichen Sinne ist selbstverständlich nicht was Modernes, sondern wurde immer schon gelebt. Und dasselbe würde ich auch für andere Traditionen sagen wollen. Es gibt ja Spiritualität auch nicht nur dort, wo man darüber spricht. Also so, es ist ein Begriff, den man nutzen kann, um bestimmte Phänomene zu beschreiben. Und eben darüber gibt es eine Debatte, welche Phänomene eigentlich damit beschrieben werden am besten. Die Phänomene selber gibt es schon sehr lange und die sind ein Stück weit unabhängig von der Begriffsverwendung. Also die Art und Weise, wie Spiritualität heute verwendet wird und die Funktion, die dieses Wort, dieser Begriff heute hat, ist, kann man sagen, typisch spät- oder postmoderne. Ja, diese pluralistische Situation ist sicher irgendwie etwas Neues in der Geschichte. Ja, aber im Detail oder im Einzelnen gesehen gibt es da auch sehr viele Kontinuitäten.
Ich glaube gerade, dass es so ein offener Begriff ist, macht ihn auch so anschlussfähig heute. Wie denken Sie darüber?
Ja, auf jeden Fall. Und er verweist ja ein Stück weit so auf das ganz Persönliche, Individuelle, auch Innerliche. Das war in der christlichen Tradition schon so. Und das ist das, was heute ja viele Menschen suchen und was eben auch mit der Institutionskritik oder Distanz zu tun hat. Also, dass man so merkt, dass man kann mit gewissen religiösen Institutionen nicht mehr so viel anfangen, aber spürt doch selber eine Sehnsucht nach einer bestimmten Form von Lebendigkeit, auch Verbundenheit mit etwas über Entgrenzendem oder Überspannendem und so. Also so diese Innerlichkeitsdimension bleibt erhalten oder die Suche nach ihrer Kultivierung ein Stück weit unabhängig von der Distanz zu religiösen Institutionen.
Würden Sie sagen, das ist auch konstituierend für die spirituelle Praxis, diese Distanziertheit zu Institutionen? Weil wenn wir zum Beispiel an die Ordenstradition denken, dann ist das zumindest wiederum ein Versuch einer Institutionalisierung gewesen.
Ich glaube, dass es für gelebte Spiritualität und gemeinschaftliche Formen von Spiritualität immer gewisse Formen von Institutionen gibt. Also auch neue Bewegungen institutionalisieren sich ab einem gewissen Punkt dann wieder. Also von daher finde ich diese Institutionskritik etwas, was ich irgendwie beobachten und verstehen kann. Institutionen haben immer die Gefahr, es zu verhärten, sich zu veräußerlichen oder so. Und ich verstehe und teile also dieses Bedürfnis, also das Persönliche zu kultivieren. Und ich finde das ja auch in den christlichen Urschriften. Also man kann sagen, das Christentum war ja schließlich genau das, eine spirituelle Reformbewegung innerhalb des Judentums seiner Zeit, das gewisse Formen auch von Institutionalisierungsproblemen hatte. Also so die Betonung des Geistes versus des Gesetzes, die sich bei Paulus ja sehr ausgeprägt findet, begleitet ein Stück weit alle spirituellen Aufbruchsbewegungen. Und gleichzeitig kommen sie früher oder später auch wieder nicht an Institutionen herum oder brauchen gewisse Institutionen dann auch wieder. Also von daher ist das eine Spannung zwischen der Lebendigkeit von Spiritualität und der Individualität und der Notwendigkeit dann eines institutionellen Rahmens. Für mich selber ist eine gewisse Form von institutionalisierter Religiosität ein wichtiger Teil, ein wichtiger Aspekt meiner Spiritualität. Also ich finde das hilfreich, irgendwie feste liturgische Formen. Das ist nicht etwas, was ich als einengend empfinde, ein schöner auch kirchlicher Raum, sondern etwas, was mir hilft, meine Spiritualität zu leben. Also ich denke, dieser Gegensatz Spiritualität versus institutionalisierte Religiosität hat schon etwas mit der Sache zu tun, aber man muss den nicht übertreiben oder so. Es ist auch eine fruchtbare Spannung, die dazwischen ist.
Sie haben hier an der Uni Zürich eine Professur für Spiritual Care. Bitte erzählen Sie dazu ein bisschen, seit wann gibt es dieses Fach und was genau können wir uns darunter vorstellen?
Hier an der Universität Zürich gibt es dieses Fach seit 2015, also noch nicht so lange. Und es ist ein Fach, das transfakultär ist, sich sowohl an Medizinstudierende richtet wie Theologiestudierende. Die allgemeine Idee ist auch, dass Spiritual Care eine interprofessionelle Aufgabe ist, an der unterschiedliche Gesundheitsfachpersonen Anteil haben, also Ärztinnen, Ärzte, Pflegefachpersonen, Psychologinnen, Sozialarbeiterinnen und ja natürlich die Seelsorge auch dazu beitragen kann, dass Menschen in Krankheitssituationen, in Sterbeprozessen, in Trauerprozessen auch unterstützt werden, was ihre spirituellen Vorstellungen, ihre spirituellen Bedürfnisse angeht. Das ist eine Entwicklung, die so im Gesundheitswesen sich in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat, eine Entwicklung hin von einem biomedizinischen Gesundheitsmodell zu einem biopsychosozialen Gesundheitsmodell, also wo man in den 70er, 80er Jahren erkannt hat, dass für eine gute Unterstützung von kranken Menschen eben diese psychosoziale Dimension auch mit berücksichtigt werden muss. Und in den letzten Jahrzehnten, so seit den 90er Jahren, hat man erkannt, dass neben dem Psychosozialen auch eben die spirituelle Dimension eine für viele Menschen eine wichtige Rolle spielt im Umgang mit Krankheit, mit Sterben, mit Trauer, und dass es wichtig ist deshalb für Gesundheitsfachpersonen, diese Dimensionen in ihrer Unterstützung dieser Menschen auf dem Schirm zu haben, also sie zu erfragen, sie zu unterstützen darin. Ja, also von daher ist das so ein Prozess, der zunächst mal innerhalb der Gesundheitsversorgung spielt, der etwas auch mit der Spezialisierung im Gesundheitswesen zu tun hat. Und die Spezialisierung erfordert eben ja auch eine interprofessionelle Verbindung wieder der unterschiedlichen Fachdisziplinen und Fachpersonen. Und da kommt jetzt eben auch die Spiritualität ins Spiel, und die Seelsorge hat da nochmal eine neue Rolle dann in diesem interprofessionellen Zusammenhang. Und dieses Fach soll das erforschen, und es soll angehende Seelsorgerinnen und Ärztinnen, Ärzte dazu befähigen, das in ihrer Begleitung von kranken und sterbenden Menschen zu berücksichtigen und das auch gemeinsam zu tun. Also es geht auch um den interprofessionellen Austausch in diesem Feld.
Emanzipiert sich da bis zu einem gewissen Grad die Spiritualität vom religiösen Feld?
Nicht unbedingt. Das ist eine andere Entwicklung, die mit Spiritual Care an und für sich gar nicht so viel zu tun hat. Die ist viel stärker mit der Pluralisierung unserer Gesellschaft zu tun hat. Also die Spiritual Care ist eigentlich eine Entwicklung innerhalb des modernen Gesundheitswesens, eine Entwicklung, die auch letztlich eben schon älter ist. Also C.G. Jung ist da ja jemand, der wie Viktor Frankl schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts für eine Art ärztliche Seelsorge auch plädiert hat. Also das steht wie auf einem Blatt, was so innerhalb des Gesundheitswesens sich da an Ausdifferenzierungsprozessen sich ergeben und die Erkenntnis, dass die spirituelle Dimension wichtig ist. Auf einem anderen Blatt steht das, was gesamtgesellschaftlich passiert, nämlich eine Pluralisierung des weltanschaulich-religiösen und eben auch spirituellen Feldes. Und innerhalb dieser gesellschaftlichen Entwicklung ist es tatsächlich so, dass für viele Spiritualität verbunden ist so mit einer Vorstellung von Religion ohne religiöse Praxis, jetzt ohne starke Verknüpfung mit religiösen Institutionen. Also da wird Spiritualität oft verbunden, gesehen als eine neue Weise, sich dem Transzendenten zu öffnen, ohne irgendwie das innerhalb von den bisherigen religiösen Institutionen zu tun. Also da gibt es, kann man sagen, diese Tendenz einer Entinstitutionalisierung des Religiösen, und das wird dann häufig auch mit dem Wort Spiritualität verknüpft.
Sogar die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, hat ja Spiritualität entdeckt.
Ja, die haben das schon früher, als man denkt, entdeckt. Es gab schon 83, 84 eine Diskussion in der Weltgesundheitsversammlung über die spirituelle Dimension der Gesundheitsversorgung. Interessanterweise waren es da religiöse Kräfte, die das sehr stark befürwortet haben. Es war ein Gesundheitsminister aus Swasiland, der sehr stark christlich geprägt ist, der das Votum eingebracht hat. Und es waren dann vor allem die Golfstaaten, arabische Staaten, die das gefördert haben in der Diskussion. Also es war auch innerhalb der WHO sehr stark verbunden mit Religion. Allerdings war der Vorzug der Rede von Spiritual auch innerhalb der WHO der, dass es nicht unbedingt mit Religion verknüpft werden muss. Die Länder, die kommunistisch regiert waren in dieser Zeit, die eine solche Resolution bekämpft, oder sie haben sie auch ein Stück weit bekämpft, aber waren dann irgendwie beruhigt, dass man dann in dieser entsprechenden Resolution den Begriff religious vermieden hat und spiritual auch so verstanden hat, dass es nicht religiöse Formen von Spiritualität gibt.
Es waren also politische Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozesse stark beteiligt. Aber gerade das wiederum führt dann jetzt auch dazu, dass aus den religiösen Communities heraus auch eine Skepsis besteht gegenüber Spiritual Care.
Zu Unrecht. Also eigentlich wird da gerade in christlichen Kontexten zu Unrecht eine Säkularisierungstendenz gewidmet. Also diese Säkularisierungstendenz gibt es in der Gesellschaft, aber die ist nicht unbedingt mit Spiritual Care verknüpft, oder muss es nicht sein. Natürlich geht es darum, eine Pluralität von weltanschaulichen Vorstellungen miteinander ins Gespräch zu bringen, und dazu kann der Begriff der Spiritualität eine Hilfe sein, ein Hilfsbegriff. Es ist allerdings im deutschsprachigen Raum auch zu beobachten, dass im Alltagsgebrauch da eine starke Veränderung stattgefunden hat. Also was Sie zu Beginn gesagt haben, also diese Vorstellungen von Spiritualität, das war vor 40, 50 Jahren noch mal sehr viel ausgeprägter. Also heute ist es zum Beispiel so, dass innerhalb der Freikirchen etwa 60% sagen, sie sind spirituell und religiös. Also da ist es kein katholischer Begriff mehr und auch kein esoterischer Begriff. Also die verschiedene Gruppen haben, gesellschaftliche Gruppen oder weltanschaulichen Gruppen haben diesen Begriff in den letzten Jahrzehnten für sich adaptiert. Und die verstehen eben sehr Unterschiedliches unter Spiritualität. Also von daher ist es irgendwo auch ein Brückenbegriff geworden, der sich unterschiedlich füllen lässt.
Sie beschäftigen sich auch mit psychologischer Mystikforschung, auch mit psychoanalytischen Modellen der Reifung. Können Sie dazu was bitte sagen?
Die Beschäftigung mit der psychologischen Mystikforschung, das war mein Promotionsthema, also das psychologische Wissen unserer Zeit zu nutzen, um auch spirituelle Prozesse und Vorgänge besser zu verstehen. Und es gehört zu einer allgemein geteilten Vorstellung der Tradition christlicher Spiritualität, dass man, wenn man Spiritualität praktiziert, auch sich dadurch verändert und weiterentwickelt, und psychologische Modelle können helfen, diesen Veränderungs-, Verwandlungsprozess zu beschreiben und auch etwas zu verstehen. Also deshalb interessiert es mich als ein Zugang zu Spiritualität. Ist nicht der einzige Zugang, der mich interessiert, aber er scheint mir einfach wichtig, um Verständniszugänge zu erschließen und auch Dialogmöglichkeiten zu eröffnen.
Ein Zitat in Ihrem Buch Einführung in die Theologie der Spiritualität fand ich sehr interessant, da zitieren Sie Jung: Wenn der Mensch seinem Unbewussten keine Ehrfurcht erweist und sich ihm nicht unterwirft, wird er seine Seele verlieren.
Ja, Jung hat so eine Tendenz, Dinge sehr prägnant zu formulieren. Ich würde mich Jung jetzt nicht hundertprozentig anschließen, so, aber ich finde, er hat wichtige Impulse gesetzt und eben erkannt, dass es auch aus psychologischer Perspektive Entwicklungen ermöglicht, wenn man sich mit Spiritualität beschäftigt, sich auf eine spirituelle Praxis einlässt. Und das meint er auch mit diesem Zitat. Also so seine Vorstellung ist ja ein Stück weit auch, dass durch die Midlife Crisis sich nochmal Türen eröffnen können, wenn man bereit ist, sich auf das einzulassen, dass es neben Existenzsicherung und weltlichem Erfolg noch andere Lebensdimensionen gibt und dass diese Lebensdimensionen wesentlich zur menschlichen Reifung dazugehören. Also da war ja Jung insgesamt gesehen innerhalb der Psychologie des 20. Jahrhunderts und der Psychiatrie des 20. Jahrhunderts eher eine Ausnahme. Also der Haupttrend war ein anderer. Also von daher ist er eine wichtige Stimme, um auch für Spiritual Care, also dass Spiritualität auch innerhalb vom Gesundheitswesen, innerhalb von medizinisch-psychiatrischen Modellen eine wichtige Rolle spielt.
Ja, bei diesem psychologischen und psychoanalytischen Zugang finde ich spannend, dass da eine Entwicklung zugestanden wird. Also dass es da vielleicht sogar Sprünge gibt oder auch kontinuierliche Entwicklungen, Krisen auch. Mhm. Dass Krisen gehören auch dazu.
Ja, ganz genau. Also ich meine, es gibt ja so eine sehr gute zu beobachtende Entwicklung von spirituellen Vorstellungen bei Kindern, Jugendlichen, so die Beobachtung, dass halt mit einer menschlichen Reifung sich auch die Vorstellung, was das Transzendente, was die göttliche Sphäre angeht, sich neue Vorstellungen einstellen und gewisse Vorstellungen auch wieder verabschiedet werden, dass Spiritualität in Lebenskrisen einbezogen wird, also dass irgendwie halt wenn mein Boden zu wanken beginnt, ich erstens vielleicht beginne, spirituelle Fragen überhaupt zu stellen, oder wenn ich bestimmte spirituelle Überzeugungen habe, dass die auch mit ins Wanken kommen, also dass sie nochmal angeschaut werden müssen. Also so gibt es eine Parallelentwicklung im besten Fall von menschlicher Reifung und spiritueller Vertiefung, natürlich nicht automatisch, also es ist immer sozusagen eine Option, die nicht alle Menschen wählen, also nicht alle Menschen, die eine menschliche Reifung durchlaufen, verbinden das jetzt in einer ausdrücklichen Form mit Spiritualität, aber für viele ist Spiritualität ein Element von Umgang mit Krisen, Suche nach einer tieferen Lebensdimension. Das ist eigentlich die Erfahrung, also aller Jahrhunderte, und eine Erfahrung, die auch schon in den biblischen Texten ja sehr präsent ist, also dass Spiritualität sich durch Krisen hindurch entwickelt und Krisen da eine ganz wichtige Rolle spielen. Natürlich kann die Krise auch eine Spiritualität umstürzen oder jemand dazu bringen, seine spirituelle Praxis aufzugeben. Also das gibt es natürlich auch. Also nicht jede Krise führt automatisch zu einer spirituellen Reifung.
Ich glaube, heute gerade hat Spiritualität wieder einen ziemlich guten Klang. Also ich hatte neulich einen Kunststudenten, der sagte, Spirituality is super interesting. Wenn man geschichtlich schaut, gab es aber auch immer wieder Negativierungen. Können Sie dazu was sagen? Also starke Kritik auch an spirituellen Bewegungen.
Also man kann es vielleicht jetzt mal für den deutschsprachigen Raum sagen, da war eigentlich es so, dass der Begriff schon so Ende des 18. Jahrhunderts so hochgeploppt ist, so punktuell, damals verbunden mit so mesmeristischen Bewegungen, also so einem, ja, kann man sagen, bestimmte Strömung innerhalb der damaligen Medizin.
Da ging es um so ominöse Kräfte, Energien. Genau. Das war ein österreichischer Arzt.
Ja, genau. Mhm. Da ging es um so eine energetische Therapieform.
Magnetisch.
Magnetisch, sagt er, ja, so der animalische Magnetismus, also so irgendwelche Kräfte, die nicht materiell waren, sondern eine andere Dimension hatten und die dann genutzt werden sollten für oder wurden für Heilverfahren. Also die Hypnotherapie ist sehr stark in dieser mesmeristischen Tradition. Also das war so eine bestimmte Ecke, in der dieser Begriff hochkam, die für viele problematisch war. Also was wir jetzt viele heute als esoterisch oder so bezeichnen würden, ist damit verbunden, obwohl dieser Mesmer war innerhalb der Schulmedizin seiner Zeit durchaus auch anerkannt so. Also man kann sagen, es war auch eine Entwicklung, ein Stadium der modernen Medizin, die damit verbunden war. Und dann hat sich das wieder ein Stück weit abgeflacht, also es ist nur so punktuell präsent im deutschsprachigen Raum. Und so Mitte des 20. Jahrhunderts ist es hochgekommen, und zwar stark von der katholischen Seite her zunächst mal. Also da war dann so mit Ordensleben, katholischem Ordensleben verbunden. Es gab in Frankreich eine Diskussion, wo der Begriff eine große Rolle spielte, die dann eben auch in den deutschsprachig katholischen Raum eingewandert ist. Und von daher war dann das Wort spirituell und Spiritualität für einige Jahrzehnte sehr stark katholisch besetzt, und das war natürlich für die einen schwierig oder so, eben wie Sie am Anfang es zitiert haben, das ist nichts Reformiertes, sondern das machen eigentlich nur die Katholiken, und eben für andere hat er immer noch diese etwas sphärische, esoterische Note. Das hat sich in den letzten Jahren stark relativiert. Also was die protestantische Tradition angeht, war dann der Einfluss von Thésée sehr wichtig. Also Frère Roger und die Gemeinschaft von Thésée hat diesen Begriff in einer großen Selbstverständlichkeit für ihr christliches Leben benutzt auch, und über die Übersetzung oder die Verbreitung auch dieser Spiritualität von Thésée im deutschsprachigen Raum hat sich das Wort dann zunehmend auch im protestantischen Raum eingebürgert. Also von daher, es kommt immer darauf an, halt welche Füllung des Wortes man gut oder schlecht findet. So, also die Negativierung hat etwas mit Positionen zu tun. Heute klingt er nicht mehr so negativ oder eben sogar sehr positiv, eben weil diese Vorstellung, dass religiöse Institutionen eher unfrei machen und so weiter, also diese Institutionskritik sehr weit verbreitet ist und Spiritualität da eine Alternative bietet dafür, und weil diese Festlegung auf ganz bestimmte Formen von Spiritualität sich inzwischen sehr relativiert hat.
Sie haben ja schon gesagt, Sie vertreten da eine pneumatologische Definition, also das geisterfüllte Leben oder geistbestimmte Leben. Ich bin auf etwas gestoßen, eine Unterscheidung, die fand ich sehr interessant. Da unterscheiden Sie ein pneumatologisches Verständnis und dann so einen Wandel hin mehr zu einem anthropologisch-ontologischen Verständnis. Mhm. Können Sie das bitte erklären?
Ja, das ist so eine Entwicklung, die im Mittelalter sehr stark stattgefunden hat und die mit der Prägung der christlichen Philosophie und Theologie durch die griechische Philosophie zu tun hat. Also dass die christliche Theologie sich sehr stark an griechischen Philosophen wie Aristoteles und Platon orientiert hat, um das eigene Glaubensverständnis und Menschenverständnis zu formulieren. Und sich da so eine hierarchische Anthropologie, also ein hierarchisches Menschen- und Wirklichkeitsverständnis durchgesetzt hat im Mittelalter, wo das materielle Wirklichkeit so die unterste ist, und dann kommt eine Stufe höher, so der psychische Bereich, so eine Mittelstufe, und der geistige Bereich ist sozusagen die höchste Sphäre menschlichen Lebens, und das Geistige wurde dann mit dem Spirituellen verknüpft. Also so die Vorstellung irgendwie, dass der Mensch ist Gott am nächsten in seinem Intellekt, in seinem Geist.
Da kommt dann auch diese Teilung rein, also Ordensmitglieder, das ist nochmal was anderes oder Höheres auch als die Alltagschristen. Dagegen haben sich die Reformatoren gewendet und gesagt, nein, der Geist ist für alle gleichermaßen zugänglich.
Ja, das hat schon mit dem zu tun. Also es ist jetzt nicht notwendigerweise irgendwie gibt es diese Verknüpfung, aber faktisch war das schon so, dass man es so gedeutet hat, ja, die Alltagschristen, die gewöhnlichen Christen, die beschäftigen sich so halt hauptsächlich mit materiellen Dingen und müssen es. Und dann gibt es eine kleine Gruppe von Christen, die sich nur noch mit dem Geistigen auseinandersetzt, so eine Art elitäres Christentum. Und das war ja genau einer der Punkte, die in der Reformation dann problematisiert wurden, zu Recht problematisiert wurden. Die Vorstellung war allerdings, also gibt es auch schon früh im Mittelalter so, dass dieser Geistbezug eben nicht unbedingt mit Intellektualität verbunden sein muss, so, oder dass der Geist Gottes eben alle Dimensionen menschlichen Lebens unterstützt oder durchdringt. So, also es ist eine Entwicklung, die nie ganz durchgehend war, aber eine doch starke Dominanz hatte. So, und diese Plausibilität ist gerade im deutschsprachigen Raum und in der deutschsprachigen Philosophie also sehr durchgängig dann geblieben. Also wir haben bis heute diese Ambivalenz ja auch in der Sprache, wenn wir vom Geist sprechen. Was meinen wir da eigentlich? Meinen wir unseren Intellekt? So, es ist das irgendwie eine Fähigkeit, die mit Denken sehr stark zu tun hat? Oder meinen wir eben das, was biblisch mit Geist verbunden ist, eine Lebenskraft, eine Energie? Also wir können auf der Stufe der Substantive das nicht unterscheiden. Bei den Adjektiven haben wir die Möglichkeit, zwischen geistlich und geistig zu unterscheiden. Im Englischen ist es viel einfacher, da ist das ein großer Unterschied, ob man von Spirit oder von Mind spricht, oder im Italienischen ebenso. Also in vielen anderen Sprachen wird das viel klarer auseinandergehalten. Wir im Deutschen haben diese Ambivalenz, die dann bei vielen Philosophen auch sehr eine wichtige, große Rolle spielt, bei Hegel zum Beispiel. Da weiß man nie so genau, was meint er jetzt eigentlich mit Geist? Ist das irgendwie, ja, hat das mit Intellekt zu tun? Bei ihm auf jeden Fall. Das Intellektuelle ist das höchste menschlichen Lebens und da tut sich auch durch den menschlichen Intellekt der göttliche Geist kund oder der Weltgeist kund. Also es ist eine eigentümliche Intellektualisierung.
Da fällt auch was auseinander. Mir hat dann eine feministische Theologin mal gesagt, ihr ist Mystik lieber, weil bei Spiritualität eben dieser Dualismus so stark mitklingt.
Er muss nicht mitklingen, also oder es ist ein Missverständnis, würde ich sagen, dass durch eine bestimmte geschichtliche Entwicklung sich eingeprägt hat. Aber im biblischen Sinn ist es ja nicht so, dass dieser Geist in einem Gegensatz steht zu der materiellen Wirklichkeit und dem physischen. Also auch bei Paulus nicht, wenn man ihn richtig deutet, betrifft das Geist die spirituelle, alle Dimensionen menschlichen Lebens. Der Mystikbegriff hat auch wieder seine Schwierigkeiten so. Also jeder dieser großen, wichtigen Begriffe hat seine Ambivalenzen und seine Vielfalt. Und es ist mir eine Frage, wie gehen wir damit um? Also nutzen wir sein positives Potenzial und die Möglichkeiten oder transportieren wir Klischees, Einseitigkeiten, die durch eine bestimmte Engführung entstanden sind.
Es gibt auch einen interessanten postkolonialistischen Zugang, nämlich wenn man sich anschaut, dass dieser Dualismus, von dem wir sprechen hier, auch projiziert sich findet auf das Bild des spirituellen Osten versus materialistischen Westen.
Mhm. Ja, das stimmt, das ist eine ganz spannende Geschichte, so, also es hat mit diesem romantischen Orientalismus zu tun, also so eine Entwicklung, die zunächst mal in Europa begonnen hat, mit bestimmten Vorstellungen, romantischen Vorstellungen des Ostens. Also die auch verklärend war. Also man hat die westliche Kultur dann als zunehmend materialistisch erlebt und die Sehnsucht nach einer urtümlichen oder alternativen Zivilisation, die eben spiritueller ist, die ein Stück weit in den Osten projiziert. Und in der weiteren Geschichte haben dann östliche Denker, also zum Beispiel indische Denker, diese westliche Projektion aufgenommen und sich angeeignet. Also der Swami Vivekananda war der wichtigste, dieser Vertreter des Neo-Hinduismus, der im ersten Weltparlament der Religionen in Chicago genau diesen Dualismus aufgemacht hat. Also wir Inder, wir Indien, in Indien haben wir das Land der Spirituality, der Westen ist materialistisch oder so. Also man hat dann sozusagen aus diesen europäischen Projektionen auch wieder Kapital schlagen können und so sich von dieser westlichen Welt dadurch abgegrenzt in einer positiven Weise, was dann wiederum im Westen aufgenommen wurde und prägend wurde bis zur Hippie-Bewegung in den 60er, 70er Jahren. Also diese Vorstellung, im Osten finden wir die wahre Weisheit und wahre Spiritualität und im Westen nur materialistisch orientierte Kultur.
Ich würde noch gern Sie fragen, also wir haben jetzt sehr stark die positiven Aspekte in den Blick genommen. Haben Sie auch dazu geforscht, zu Psychodynamiken, die eine negative Richtung annehmen können, Deformationen, wo spirituelles Leben auch entgleisen kann?
Ich habe jetzt selber keine eigene Forschung dazu gemacht, aber es ist also klar so, dass natürlich spirituelle Praxis, besonders dort, wo sie auch in einer intensiv gepflegten Art und Weise sich vollzieht, auch auf Abwege geraten kann und Einseitigkeiten entwickeln kann. Also da gibt es innerhalb der Literatur zu Spiritual Care ein hohes Bewusstsein dafür, dass Spiritualität einfach, also wenn man es jetzt wirklich so breit versteht, nicht einfach per se nur positiv ist und nicht nur per se einfach gesundheitsförderlich ist, sondern dass zum Beispiel auch bestimmte spirituelle Vorstellungen einen unfrei machen kann, also zum Beispiel so Krankheitstheorien. Das wäre so ein Fall, wo man immer wieder auch dem begegnet, dass sich zum Beispiel Menschen als bestraft fühlen durch ihre Krankheit oder ihre Krankheit als eine Form von Strafe deuten. Das wäre jetzt eine spirituelle Deutung der eigenen Erkrankung und das hat dann für den Umgang mit diesen Krankheitsphänomenen häufig einen sehr stark belastenden Aspekt. Also es macht irgendwie das Krankheitserleben noch mal schwerer, als es ohnehin schon ist, wenn ich das Gefühl habe, ich bin da irgendwie, werde da bestraft dafür.
Wie gehen Sie damit um, mit solchen Personen, die sowas denken?
Als Seelsorger würde ich es zunächst mal einfach zu verstehen versuchen, also so und das explorieren, zu schauen, also was, wie genau stellt sich jemand das vor und was ist der Ursprung dieser Vorstellung? Also woher kommt diese Vorstellung? Häufig sind Menschen, gerade auch die solche Theorien entwickeln, auch widersprüchlich, dass sie dann irgendwie merken, wenn sie also das mit jemandem besprechen können, dass diese Vorstellung von Bestrafung für sie dann mit der Zeit dann Überzeugungskraft selber verliert. Also dass man es nicht jemandem aktiv ausreden muss, sondern eigentlich mit jemandem das anschauen kann und dann fragen, können Sie irgendwie diese Situation auch anders deuten? Haben Sie da andere Zugänge und so? Und meistens ist es so, also dass das da nur eine Möglichkeit ist, die eigene Situation zu sehen. Und wenn man andere Möglichkeiten eröffnen kann, im Gespräch, dass sich dann der Leidensdruck zumindest vermindert.
Wie sieht so ein Tag bei Ihnen aus? Widmen Sie da gewisse Zeiten tatsächlich einer Verinnerlichung oder ist das die Spiritualität etwas, die zieht sich so über den Tag?
Ich habe schon so Zeiten, in der ich es verinnerliche, wo ich wirklich sozusagen das, also so, wo das im Vordergrund ist, also wo ich irgendwie meditiere und versuche mich nur dem zu widmen. Ich versuche es natürlich auch im akademischen Alltag, das in einer, meine auch akademische Arbeit in einer spirituellen Haltung zu tun, ist mir schon auch wichtig und so übers Jahr gesehen sind es auch Phasen, also Phasen, wo ich viel stärker in der akademischen Arbeit aufgehe und wo das im Vordergrund steht und dann Wochen, wo ich also ganz in der Exerzitienarbeit bin und das Akademische weit, weit im Hintergrund ist, also sind auch Wellenbewegungen, die so mein Jahr prägen.
Brauchen Sie da auch eine bestimmte Atmosphäre? Geht es an manchen Orten besser als an anderen, sich zu verinnerlichen?
Eindeutig, ja. Also es ist eindeutig so, dass es eine Hilfe ist für mich und das meisten anderen Menschen auch so in bestimmt gestalteten Räumen, die eben extra für Exerzitien gestaltet sind und jetzt eben nicht irgendwie für akademische oder sonstige Tätigkeit, also dass es einen da viel mehr, schneller ins Gebet zieht und dass es hilfreich ist, wenn die Menschen um einen herum das auch tun, also wenn man es gemeinsam vollzieht, das hat eine sehr stark förderliche Wirkung. Es ist auch so, dass die Exerzitienkurse, die wir geben, meistens im Schweigen sind, also dass man irgendwie gemeinsam schweigt und das schafft von einem Moment auf den anderen eine total andere Atmosphäre, weil es ja schon so ist, dass wir sonst im Alltag auch immer wieder mal schweigen, aber das Schweigen ist nicht dieses bewusste, verinnerlichte Schweigen. Also von daher ist das Atmosphärische eine große Hilfe, um ja, ins Gebet, in die Meditation hineinzukommen.
Ich würde Sie gern zum Abschluss fragen, ob unsere Zeit, wo doch Krisen sehr stark im Vordergrund stehen, sogar eine Multiplizität von Krisen, ist das förderlich für spirituelles Leben oder hinderlich?
Hauptsächlich förderlich, würde ich sagen. Also dass eine Gesellschaft, die Krisen zu bewältigen hat, wie die unsere, und man kann das ja die ganze Welt ausdehnen, immer mehr vor ja, der Frage steht, also wo haben wir Ressourcen, diese Krisen zu bewältigen. Also Not lehrt beten, das gilt für das individuelle Leben, aber das gilt auch für ganze Gesellschaften. Und ich bin überzeugt, dass ja auch in westlichen Gesellschaften gerade dadurch die Spiritualität in den nächsten Jahren in ihrer Vielfalt nicht abnehmen wird, sondern vermutlich eher zunehmen wird, gerade weil wir eben so viele Krisen zu bewältigen haben. Es ist auch ein Ergebnis der Bevölkerungsumfrage des Eidgenössischen Amtes für Statistik, dass die das auch die Frage gestellt hat, in welchen Lebenssituationen ist Ihnen Spiritualität und Religion wichtig, wenn es Ihnen überhaupt wichtig ist, und hat mehr als die Hälfte der Schweizer Bevölkerung gesagt, ja, in schwierigen Lebenssituationen ist uns das wichtig. Also das ist ein klares Indiz, also dass dort, wo Menschen in ja, tiefer gehende Schwierigkeiten kommen, mindestens ein Teil von den Menschen auch Hilfe suchen in dieser spirituellen Dimension oder diese spirituelle Ressourcen versuchen für sich neu zu erschließen oder nochmal fruchtbarer zu machen. Von daher gibt es tatsächlich diesen starken Zusammenhang mit zwischen Spiritualität, Religion und Krisen.
Vielen Dank für dieses Gespräch und die Impulse.
Vielen Dank auch Ihnen für die anregenden Fragen. RefLab.